Guten Morgen. Ich möchte zu Beginn beten. Danke, Herr Jesus, dass du mitten unter uns bist, dass wir heute uns da versammeln dürfen, um von dir zu lernen. Sprich du zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist, den du in unsere Herzen gegeben hast. Wir wollen alles von dir erwarten. Lob, Preis und Ehre sei dir dafür. Amen. Der Herwig hat es schon erwähnt, wir haben heute unseren fortlaufenden Text im Johannesevangelium, Kapitel 13, die ersten 20 Verse. Das ist kein typischer Pfingsttext, sondern da geht es eben ums Abendmahl, das gleiche Mahl, was in anderen Evangelien mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt vielleicht erzählt wird auf das Verteilen von Wein und Brot und was da zusammenhängt, so wie wir es auch regelmäßig feiern. Bei dieser Erzählung im Johannesevangelium liegt der Schwerpunkt etwas anders und ich werde auch den Schwerpunkt in meiner Predigt etwas anders legen. Aber ich möchte zum Beginn zuerst einmal den Text lesen. Johannes 13, die ersten 20 Verse. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dieser Bibeltext, wie gesagt, ist ja in unserer fortlaufenden Predigtreihe. Und wenn wir ganz kurz zurückschauen, in welchem Kontext wir uns da bewegen, dann ist ja nicht weit davor die Begebenheit, wo Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen ist, wo ihm die ganze Volksmenge zugejubelt hat. wo sie Palmen und Kleider auf den Weg gestreut haben und wo sie ihn als König bejubelt haben. Die menschliche Reaktion oder die, was wahrscheinlich auch die Jünger erwartet haben und die ganzen Menschen in der Umgebung: jetzt muss es so weitergehen. Das ist jetzt der Start. Jetzt endlich wird Jesus als König sichtbar eingesetzt werden. Er wird die Römer vertreiben. Na, wir dürfen nicht vergessen, das Volk Israel war zu der Zeit ja unter der Herrschaft der Römer. Sie waren eigentlich unterdrücktes Volk. Und ich denke, da waren vielen Menschen in Jesu Umgebung und auch bei dem einen oder anderen Jünger wahrscheinlich diese Erwartungshaltung: jetzt endlich, jetzt wird das Friedensreich auf Erden, das Reich Gottes, sichtbar aufgerichtet. Israel soll wieder groß werden, so wie es zur Zeit Davids war, so wie es ja auch die Verheißung nach wie vor gibt. Und wenn wir jetzt in unseren Text schauen, der Vers 3, der passt eigentlich ganz gut dazu. Jesus steht auf bei diesem Essen, sie sind in diesen Saal gegangen, wie es in anderen Evangelien beschrieben ist. Jesus steht auf und da steht im Vers 3: im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Er steht vom Abendessen auf. Und jetzt haltet er aber nicht eine Ansprache und richtet sein Reich auf als König, sondern was macht Jesus? Er macht was ganz anderes. Er legt seine Oberkleider ab. Und wenn, ich habe mir das so bildlich vorgestellt, ich bin jemand, der sich immer so ein bisschen visuell die Dinge vorstellt. Wenn wir uns das vorstellen, die Erwartungshaltung der Jünger, und jetzt steht ihr Meister auf, ihr Lehrer steht auf, legt seine Kleider ab, geht zu dieser Waschschüssel, die da bereitgestanden hat. Für was ist die bereitgestanden? Da ist eine Waschschüssel und Wasser bereitgestanden. Das war im Judentum so üblich, weil die Straßen zu dieser Zeit, das waren nicht so schöne asphaltierte Straßen, wie wir es heute haben. Die Menschen haben auch nicht größtenteils geschlossene Schuhe getragen, wie wir heute, sondern barfuß oder in Sandalen waren sie unterwegs, auf staubigen Straßen. Da waren auch Kamele und Esel unterwegs, die hin und wieder mal etwas fallen lassen haben. Also das war keine saubere Angelegenheit. Und selbst wenn die Menschen in der damaligen Zeit, hat man ja nicht zu Hause Badezimmer, Duschen gehabt, sondern die sind so in öffentliche Badehäuser gegangen im Römerreich. Selbst wenn sie davon zurückgegangen sind, zu Hause waren die Füße wieder dreckig. Und jetzt war es üblich, gerade vor dem Essen, sich die Füße zu waschen. Weil die Menschen sind zu Tisch nicht gesessen, wie wir das sind. Da sind die Füße ja noch so schön unterm Tisch irgendwie verborgen, dann wäre das noch so halbwegs akzeptabel. Die sind zu Tisch gelegen. Und da sind die Füße doch etwas sichtbar, vielleicht auch riechbar, wenn da ein Esel und Kamel Rückstände dran waren. Das war wichtig. Das war üblich und das war aber auch wichtig. Deswegen ist da eine Schüssel bereitgestanden, es ist Wasser bereitgestanden. Und eigentlich hätte normalerweise ein Sklave, das war niedrigster Sklavendienst, ich habe gelesen, dass es beim Volk Israel sogar üblich war, dass das nicht jüdische Sklaven diesen Dienst getan haben, sondern heidnische Sklaven. So niedrig ist das angesehen worden. Wie gesagt, das ist, habe ich irgendwo in einem Bericht dazu gelesen. Ich gehe davon aus, dass es auch stimmt. Und jetzt steht Jesus, wo sie alle erwarten, dass er jetzt als König auftritt, steht auf, geht zu dieser Schüssel, legt seine Kleider ab, gießt Wasser rein und fängt an, die Füße zu waschen. Diese Schüssel, die ist auch vorher schon dort gestanden. Das Wasser ist vorher dort gestanden. Jeder der Jünger hätte Gelegenheit gehabt, diesen Dienst zu tun. Es war kein Diener dort offensichtlich, kein Sklave. Jeder der Jünger hätte das tun können. Es hat es aber keiner getan. Und deswegen habe ich auch meinen ersten Teil der Predigt überschrieben mit Jesus, der allmächtige Diener. Dieser Widerspruch, der kommt da sehr klar zur Geltung. Keiner der Jünger tat es, sondern ihr Meister hat es getan. Um diesen Widerspruch vielleicht noch etwas klarer zu machen, möchte ich noch in einer Parallelstelle in Lukas 22 lesen. Da geht es, ist es eigentlich zum gleichen Zeitpunkt, und der Lukas beschreibt dann Kapitel 22, Vers 24 und 27. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie, und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Also da hat Jesus den Jüngern eigentlich schon ganz klar die Vorlage gegeben, was er von ihnen erwartet. Auch in Matthäus 20, Vers 25 bis 28 ist eine ähnliche Begebenheit beschrieben, wo die Mutter von Jakobus und Johannes, von diesen beiden Jüngern, zu Jesus geht und um eine leitende Position für ihre beiden Söhne bittet. Und auch dort stellt Jesus, ich habe das genannt, das göttliche Prinzip dagegen. Das göttliche Prinzip ist eben nicht, groß vor den Menschen zu sein, Ehre und Ansehen zu haben, sondern das göttliche Prinzip ist etwas, was uns widerspricht. Er sagt da in Vers 26, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie gesagt, dieses göttliche Prinzip widerspricht uns Menschen komplett. Das geht uns gegen den Strich, wie man so sagt. Aber so ist es im Reich Gottes, und so dieses Verhalten segnet Gott. Es ist auch vom Propheten Jesaja in Kapitel 53, der Herwig hat es heute schon gelesen, ich bin auch da wieder ganz beschämt geworden, wie der Geist Gottes wirkt, wir haben uns nicht abgesprochen, aber dieses Kapitel ist mir in der Vorbereitung auch ganz besonders wichtig geworden, und der Herwig hat die Verse jetzt schon gelesen, wo er eben sagt, wie Jesus der Messias nicht als angesehen vor den Menschen, sondern als verachtet auftreten wird und die Sünden der Menschen tragen wird. Das ist dieses ganze Kapitel sehr eindrücklich. Wie gesagt, Herwig hat einige Verse gelesen. Ich empfehle euch, das zu Hause dann auch nochmal zu lesen. Ja, wie schon gesagt, wie mussten sich die Jünger gefühlt haben in dieser Situation? Zum einen, jeder von ihnen hätte diesen Dienst tun können, keiner hat es getan. Ihr Meister musste es tun und hat ihnen damit eine eindrückliche Lektion erteilt. Bei zumindest einem Jünger, bin ich mir ziemlich sicher, hat das Ganze auch Verachtung ausgelöst oder die Verachtung, die er vielleicht schon gehabt hat, noch bestärkt. Das dürfte der Judas Ischariot gewesen sein, der Jesus ja dann verraten hat, wo Jesus ja an diesem Abend eben dann auch seinen Verräter dann bezeichnet hat und ihn dann weggeschickt hat und gesagt, was du tust, das tue bald. Und ich denke, dass für Judas das dann noch so der Tropfen gewesen ist, vielleicht der es fast zum Überlaufen gebracht hat, so nach dem Motto, na, das wird nichts mit einem König, mit einem Reich auf Erden. Da will ich nicht mehr dabei sein. Das könnte ich mir durchaus so vorstellen. Bei Petrus hat das Ganze auch eine Reaktion ausgelöst. Wir sehen in Vers 6 und dann auch in Vers 8, wo er das Ganze noch einmal verstärkt in unserem Text, dass er sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat dabei. Petrus, der war ja so etwas wie ein ein Sprecher der Jünger, könnte man es nennen. Und er war der, der den Mund aufgemacht hat. Er war nicht der Erste, so wie es aus dem Text hervorgeht, dem Jesus die Füße gewaschen hat. Alle anderen haben das stumm über sich ergehen lassen. Petrus hat dann den Mund aufgemacht und hat erstmal gefragt, Herr, du wäschst meine Füße, was soll das? Dann antwortet ihm Jesus etwas vage, du kannst es jetzt nicht verstehen, du wirst es aber später verstehen. Und jetzt wird Petrus etwas heftiger, nie und nimmer. Jetzt habe ich es verloren. Da, nie und nimmer. Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und dann sagt Jesus klipp und klar, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Und jetzt ist wieder der Petrus in seiner impulsiven Art, jetzt kippt er komplett ins Gegenteil. Ja, dann wasch mich gleich ganz, von Kopf bis Fuß, alles. Ich bin mir nicht sicher, ob der Petrus zu diesem Zeitpunkt verstanden hat, was Jesus damit gemeint hat, mit diesem Waschen. Und du hast keinen Teil an mir. Diese symbolische Handlung der Fußwaschung hat ja für uns dann durchaus jetzt, die wir vielleicht mit ein bisschen einen anderen Blick drauf schauen, noch eine ganz andere Bedeutung. Aber zuerst könnte man vielleicht auch das, was Jesus sagt in Vers 10, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Das könnte ein Bezug sein auf die Einsetzung der Priester, so wie sie im 2. Mose, zum Kapitel 29, beschrieben ist. Dort ist in aller Ausführlichkeit beschrieben, was getan werden musste, um einen Priester einzusetzen. Unter anderem diese ganzen Waschungen am ganzen Körper. Dann die Kleider, die er erhalten hat, die sehr umfangreichen, über 7 Tage dauernden Opfer. Und dann war der Priester eingesetzt. Und von da weg hat es diese Waschungen und in diesem großen Umfang nicht mehr gegeben, sondern bevor er das Heiligtum betreten hat, dann ist ja davor dieses Waschbecken gestanden und dann haben sie sich die Hände und die Füße gewaschen. Und ich denke, dass Jesus da auf das Bezug nimmt, auf dieses Symbolbild für uns. Und was heißt das jetzt für uns? Wir sind zum einen ein für alle Mal reingewaschen durch Jesu Opfer und Blut. Das brauchen wir nicht irgendwie zu vervollkommnen durch eigene Tätigkeiten. Wenn du dieses Angebot Jesu, wenn du erkannt hast, dass du Sünder bist, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, so wie du bist, und du dann dieses Angebot von Jesu annimmst, er hat für dich bezahlt, er hat sein Leben für dich dahingegeben. Wenn Gott dir die Gnade schenkt, dass du das annehmen kannst, das ist nicht selbstverständlich, dann gilt es ein für alle Mal für dich. Ich möchte dazu lesen in Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, dann Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das Blut Jesu befähigt uns, in das Heiligtum einzutreten, reingewaschen durch das, was Jesus getan hat. Nicht durch unser Tun, nicht durch unser Laufen, durch was auch immer wir tun könnten. Nichts würde reichen, Jesus hat alles getan. In Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Das ist der eine Teil. Und dann gibt es aber auch einen anderen Aspekt, für den wir diese Fußwaschung vielleicht auch als Bild hernehmen könnten. Ich habe das genannt, tägliche Reinigung durch das Wort Gottes. Wenn wir Epheser 5, Vers 25 und 26 anschauen, da geht es eigentlich darum, ihr Männer liebt eure Frauen, in Vers 25 der erste Teil, und dann aber als Beispiel eben, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Also das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung. Damit dieses Wort diese Wirkung entfalten kann, und das sage ich jetzt vor allem auch zu mir, nutzt es aber nichts, wenn die Bibel irgendwo schön im Regal steht oder irgendwo im Nachtkastel liegt oder wo auch immer, oder auf dem Handy vielleicht die App ungeöffnet schlummert, sondern damit das Wort Gottes seine reinigende Wirkung in uns entfalten kann, ist es durchaus hilfreich, wenn wir das Wort lesen. Wie gesagt, das sage ich vor allem mir. Wie viel Zeit am Tag verwende ich für andere Dinge und zum Lesen des Wortes Gottes bleibt oftmals dann nur noch ein kleiner Zeitraum. Jesus bittet auch im hohepriesterlichen Gebet, das kommt dann ein bisschen später in unserer Predigtserie, ich greife da jetzt ein bisschen vor, im Johannes 17, Vers 17, genau darum, heilige sie, er bittet da eben für seine Jünger, für seine Nachfolger, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist wichtig für uns, dass wir Gottes Wort als unsere tägliche Nahrung oder eben Reinigung in dem Zusammenhang zu uns nehmen. Jetzt zum dritten Teil. Wir sind schuldig, einander die Füße zu waschen, so wie es da in Vers 14 steht, wo Jesus erklärt, dass er ihnen das Vorbild gegeben hat, als Meister diesen Dienst getan hat. Und dann sagt er, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Dieses Wort schuldig, ich bin da etwas drüber gestolpert in der Vorbereitung und habe dann nachgeschaut, ob das wirklich auch im Urtext, normalerweise die Elberfelder Übersetzung ist ja das sehr genau, und trotzdem habe ich gedacht, na, schuldig, das ist schon ein starker Ausdruck. Und ich habe dann nachgeschaut und es ist aber wirklich so, dieses Wort, was im griechischen Text da verwendet wird, ist an anderen Stellen in der Bibel auch verwendet und dort wirklich immer im Sinn von jemandem etwas schuldig sein. Also nicht einfach nur so, naja, wenn du Lust hast oder wenn du das magst, dann passt das dann schon, sondern ihr seid schuldig. Das ist durchaus so zu verstehen, als Verpflichtung. Und in Vers 17 bestärkt Jesus dann das quasi noch einmal und sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Es ist eine Verheißung dabei. Oder in Vers 20, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, den auf, der mich gesandt hat. Also wenn wir einen Dienst tun in diesem Sinn, wie uns Jesus da vorgelebt hat, dann nehmen wir sogar Jesu auf. Das ist schon eine sehr starke Verheißung. Ich habe mich dann gefragt, was kann uns dazu konkret einfallen? Als Mensch bin ich immer so ein bisschen geneigt, den anderen, meinen Mitmenschen, seien es jetzt meine Arbeitskollegen oder wem auch immer, nicht die Füße zu waschen, sondern den Kopf, wie man so schön sagt. Das ist aber nicht das, was Jesus da meint. Und das war für mich schon eine starke Ermahnung, da wirklich demütig zu sein und den Dienst im Sinn von Füße waschen zu tun und nicht den Kopf zu waschen. Einander in Einfalt des Herzens und der Gedanken dienen. Einander aufbauen in Liebe und Demut. Das sind so Dinge, die mir dazu einfallen. Weil ich denke, diese wirkliche Handlung, dass wir uns jetzt eine Schüssel Wasser holen, uns da niederknien und die Füße waschen, Das kann eine symbolische Handlung sein. Es gibt Kirchen und auch Freikirchen, die das so praktizieren, die das hin und wieder so wirklich machen als Fußwaschung. Das kann als symbolische Handlung, wenn es im richtigen Gedanken getan wird, wahrscheinlich durchaus auch segensreich sein. Ist jetzt aber nicht das, was ich für mich da als Auftrag rauslesen würde, sondern wirklich eher im übertragenen Sinn einander dienen in dieser Gesinnung, nicht von oben herab, nicht den Kopf waschen, sondern die Füße waschen. Ich möchte dazu eine Stelle lesen in Römer 12, Vers 10. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom: In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Diese Liebe, die nur Jesus uns schenken kann, durch seinen Geist, wir feiern ja heute Pfingsten, das kann keiner von uns von sich aus. Das kann nur Jesus schenken. Herzlich zueinander sein und in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Oder in Kolosser 3, Vers 17, denke ich, kann dazu auch noch hilfreich sein. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Das wird auch einiges regeln. Wenn alles, was wir tun, im Namen Jesu getan ist, dann wird einiges eben nicht getan werden, was wir sonst vielleicht tun würden, und anderes, was wir nicht tun würden, wird getan werden. Wie gesagt, ich spreche da vor allem zu mir. So, und um das Ganze jetzt etwas konkreter vielleicht zu gestalten. Ich habe mir zuerst überlegt, ich möchte etwas Zeit geben, dass sich jeder in sich gehen kann und für sich kurz überlegen. Aber so die Gedanken, die sind relativ flüchtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe jetzt gibst du das weiter bitte, eine Zettel und eine Bleistifte durch die Reihe. Und es ist keine Verpflichtung. Aber wenn ihr wollt, dann schreibt euch kurz auf Zettel, was euch dazu jetzt vielleicht eingefallen ist, was euch der Geist aufs Herz gelegt hat. Ihr braucht das dann nicht irgendwo in einen Briefkasten schmeißen oder mir abgeben oder was auch immer. Jeder kann diesen Zettel für sich behalten. Das ist ganz geheim. Aber ich habe mir gedacht, bei mir ist es halt so, wenn ich etwas niederschreibe oder eine kurze Skizze mache dazu, nachdem ich eher visuell veranlagt bin, dann hat das einfach eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere, es hat eine gewisse Verpflichtung dann auch da einfach. Möchte ich euch kurz Zeit geben dazu. Und bitte denkt jetzt nicht wirklich jeder für sich selber und nicht an die Bruder oder an die Schwester denken, der sollte jetzt das aufschreiben oder die Schwester sollte das aufschreiben, jeder ganz persönlich für sich. Und um nun den Bogen zu Pfingsten zu schlagen und auch um zu verhindern, dass jetzt alle da rausstürmen und mit den eigenen Vorsätzen, die man sich vielleicht jetzt aufgeschrieben hat, das will ich jetzt tun und das werde ich jetzt tun, dass wir uns bewusst sind, wir können es nicht selber tun, sondern wir brauchen die Kraft Jesu dazu. Und diese Kraft, seine Liebe, sein Trost, die hat er uns zur Verfügung gestellt, indem er seinen Geist gesendet hat an Pfingsten. Wie der Dieter schon gesagt hat, die Gemeinde war vorher eigentlich machtlos. Ich habe mir gedacht, wo du geredet hast, das ist so wie wenn ich ein elektronisches Gerät habe, nehmen wir was ganz Einfaches, eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe, die ist fix und fertig, die ist alles da, aber solange darin keine geladene Batterie ist, nutzt das gar nichts. Die wird kein Licht von sich geben, die kann ihre Funktion nicht erfüllen. Und genauso denke ich, ist es mit uns, oder ich weiß es, genauso ist es mit uns, wenn nicht Jesus in uns wirkt durch seinen Geist, dann sind wir so wie eine Taschenlampe ohne Batterie, dann können wir seinen Auftrag nicht erfüllen. Und Jesus sagt dazu, in Johannes 14, Vers 15 und 17, wo er zu seinen Jüngern redet, als Trost wieder im Blick auf die Kreuzigung. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Welche Zusage? Wenn wir ihn lieben, er fängt an, wenn wir ihn lieben, so werden wir seine Gebote halten. Aber Jesus weiß ganz genau, das funktioniert so nicht. Da muss er uns den Beistand schicken. Und das verheißt er uns da. Und das ist passiert, wenn du an Jesus glaubst, dieses Opfer angenommen hast, was er für dich getan hat, dann schenkt dir Gott seinen Geist und damit seine Kraft. In Vers 26 dann noch: der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen.